Schön, dass ihr da seid, alle. Geht's euch gut? Okay, erzählt mal. Ja, ich möchte heute über eine Bibelstelle sprechen, die im Alten Testament steht, und habe das überschrieben mit dem Titel Glauben, wenn es drauf ankommt. Glauben, wenn es drauf ankommt. Und ich möchte mal, bevor ich die Bibelstelle vorlese, ein kurzes Beispiel geben. Also wir befinden uns ja in der Adventszeit. In der Adventszeit ist ja das Allerwichtigste, dass man bis zum 24.12. die Geschenke eingekauft hat. Nicht wahr? Vielleicht auch nicht das Wichtigste. Nein, aber gut, so rein menschlich gibt es viel Treiben in der Adventszeit, wo es dann auch echt oft darum geht, so welche Geschenke kaufe ich, wer will was und alles Mögliche. Und es geht darum, bereit zu sein für den 24.12., bei manchen vielleicht der 25.12., wie auch immer, wo es dann die Bescherung gibt. Ja, da zählt's. Ja, habe ich die Geschenke alle besorgt? Ehemänner seien an der Stelle nochmal erinnert, es ist immer ratsam, nicht erst am 23.12. loszugehen, sondern das vielleicht schon etwas früher mal zu überlegen, was man dann der Familie, der Ehefrau schenkt. Ich bin überhaupt nicht so. Nein, braucht gar nicht so zu gucken. Ja, also da geht es darum, bereit zu sein. Ganz praktisches Beispiel. Aber noch viel wichtiger als das mit den Geschenken ist so die Bedeutung, die auch in der Adventszeit drinsteckt und die sich seit Jahrhunderten mit dieser Adventszeit verbindet. Auf der einen Seite geht es bei der Adventszeit ja darum, dass wir uns an das erinnern, was schon passiert ist, nämlich, dass Jesus Mensch geworden ist. Und das hat ja einen Sinn gehabt. Ja? Jesus kam in diese Welt. Und jetzt im Vorgriff auf den 24.12. Ist die Zeit dann auch dazu da, sich besonders daran zu erinnern. Das kann man das ganze Jahr machen, aber wir haben nun mal auch bestimmte Zeiten im Jahr, wo man sich an bestimmte Dinge mehr erinnert als an andere. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung, die mit diesem mit dieser Adventszeit zusammenhängt, und das ist seit Jahrhunderten auch immer der Punkt, dass man daran denkt, dass Jesus gesagt hat, er will nochmal wiederkommen, wann auch immer das sein wird und wie sich das auch immer dann gestaltet. Er will seine Leute zu sich ziehen, ja, und er will erneuern, er will wiederherstellen. Und das ist etwas, was wir auch mit der Adventszeit verbinden und wo es dann letzten Endes darum geht, bereit zu sein, zu glauben, wenn es drauf ankommt. Und ich will das jetzt gar nicht auf diese langfristige Geschichte so in erster Linie beziehen, sondern einfach diesen Punkt deutlich machen, es ist wichtig, dass wir bereit sind, ja, für die große Geschichte Gottes, für uns alle Christen, die er für uns als gesamte Christenheit vorbereitet hat, aber auch für deine Geschichte, ja, bereit zu sein für das, was Gott in deinem Leben tun will. Bereit zu sein für die große Frage in deinem Leben, willst du mit mir gehen? Ja, die Gott an uns stellt. Bereit zu sein für die Punkte in unserem Leben, wo Gott uns besonders herausfordert. Und all das gibt es, ja. Und da möchte ich drüber reden. Glauben, wenn es drauf ankommt. Und ich lese dazu mal eine Bibelstelle aus dem Buch Jesaja, Kapitel 7, Vers 10. Und da steht, weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch noch meinen Gott ermüden. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Da ist also auf jeden Fall eine Bibelstelle drin, die wahrscheinlich manchen nicht ganz unbekannt sein wird. Und da komme ich gleich drauf zu sprechen. So, drei Gedanken möchte ich besonders betonen. Und der erste ist, es gibt Situationen, in denen Gott unseren Glauben besonders herausfordert. Und die Geschichte bringt es rüber. Es ist so 334 vor Christus, wo dieser König Ahas, König in Juda ist. Juda und Israel, eigentlich als ein Volk geplant, haben sich irgendwie zerstritten, zersplittert, sind nicht mehr ein Volk, sondern es gibt zwei unterschiedliche Könige. Und so wird dieses Volk Juda, dieses Land Juda, sowohl von dem König Resin von Aram als auch von Pekach, König von Israel, belagert, bedroht. Ja, also die sind noch nicht, haben das Land nicht eingenommen, aber sie werden bedroht. Und der Plan war, dass sie den Ahas absetzen wollten und das Land in Besitz nehmen wollten. Das fand der Ahas jetzt nicht ganz so toll. Der fühlte sich da jetzt gerade nicht so muckelig wohl. War jetzt keine schöne, ruhige Adventszeit mit 4 Kerzen oder heute 2 Kerzen im Adventskranz, sondern der hatte Stress. Ja. Und da gibt's im Vorfeld eine Bibelstelle, wo dieser Prophet Jesaja, der im Auftrag Gottes spricht und auch Gottes Worte damit empfängt, der versucht, den Ahas zu beruhigen und ihn so auf Gottes Spur zu bringen und sagt ein paar Verse vorher: Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen 2 rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Resins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Ist irgendwie nett, ne? Wenn Gott so redet, der hat irgendwie manchmal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge unseres Lebens, wo wir schlotternde Knie kriegen und Gott sagt, hüte dich nicht vor diesen Feuerbrandstummeln, fürchte dich nicht vor ihnen. Finde ich nett. Ja, einfach mal so Gottes Sichtweise auf unsere Situation mit reinzunehmen. Und stattdessen kriegt er eine Verheißung. Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen, also diese Landeinnahme. Sie sollen nicht von denen angegriffen werden. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Resin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remaljas. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Also, Gott gibt sich echt alle Mühe, um den Ahas erstmal zu beruhigen und auf der anderen Seite versucht er ihm gleich mal seine Perspektive der ganzen Geschichte schon zu liefern, weil Gott ja das Ende der Geschichte kennt. Und weil Gott ja in der Lage ist, da einzugreifen, da sagt er ihm, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum, denn diese Situation wird es bald nicht mehr geben. Und dann fordert er Ahas heraus, ein Zeichen von Gott zu fordern. Ja, Gott fordert Ahas heraus und die Herausforderung liegt darin, dass Ahas Gott herausfordern soll. Und wie? Er soll ein Zeichen fordern. In der Höhe und in der Tiefe steht hier. Sei es in der Höhe oder sei es in der Tiefe. Und dieses Wortspiel dient einfach dazu, deutlich zu machen, grünes Licht, du darfst dir wünschen, was du willst. Im Coaching gibt es diese Grünlichtphase. Da darf man alles denken und sich alles wünschen und alles vorstellen, was es so gibt. Und das war so eine Grünlichtfrage oder so eine Grünlichtanweisung. Ne? Wünsch dir was. Und warum macht Gott das? Weil Gott sagen will, ich meine das ernst. Gott will seinen Zuspruch untermauern. Aber darf man von Gott ein Zeichen fordern? Je nachdem, wie man so groß geworden ist, hat man da vielleicht jetzt unterschiedliche Reaktionen in sich selbst. Man könnte ja denken, das ist vermessen, das sollte ich nicht tun. Es kann auch irgendwie gefährlich werden, wenn ich jetzt anfange, ein Zeichen zu fordern. Woher weiß ich denn, dass Gott es beantwortet oder dass nicht irgendwas anderes passiert oder der Zufall oder was weiß ich auch immer. Ja? Außerdem steht ja in 5. Mose, dass Gott dieses Zeichen fordern verbietet. Ja, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Da haben die Israeliten ein bisschen Stress mit Gott gehabt und Gott fand das eigentlich nicht toll, aber hat sich trotzdem um sein Volk gekümmert. Aber sagt es dann trotzdem, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Und da müssen wir auseinanderhalten. Warum fordert man ein Zeichen von Gott? Das eine ist ein negativer Grund. Ja, man kann aus einem rebellischen, unzufriedenen Herzen ein Zeichen fordern. So eine Geschichte finden wir auch in den Evangelien. Da kommen religiöse Leiter auf Jesus zu und sagen, ja, tu ein Zeichen, damit wir glauben, dass du von Gott gesandt bist. So, mach uns mal den Max. Ja? Und da sagt Jesus, nix, ihr werdet kein Zeichen kriegen. Die Stelle geht da noch weiter, aber ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ja? An der Stelle wehrt er es ab. Er geht da nicht drauf ein, weil er sich nicht zum Max machen will vor den Leuten, weil er da kein Spektakel machen will. Aber es gibt auch einen guten Grund, ein Zeichen zu fordern oder sich zu wünschen. Und dafür gibt es mehrere Bibelstellen im Alten wie im Neuen Testament. Und das Motiv, was dahinter stehen kann, ist dann, dass man nach Gottes Wegen sucht, dass man Gottes Bestätigung sucht für den Weg, wo man unterwegs ist oder was man glaubt, ja, wo man einfach eine Bestätigung sucht. Und eine schöne Bibelstelle dazu ist die Begegnung zwischen Jesus, dem Auferstandenen, und dem zweifelnden Thomas. Der Thomas hat 3 Jahre seines Lebens investiert, um diesem Jesus nachzufolgen, mit dem Ergebnis, dass der sich auf einmal kreuzigen lässt. Und irgendwie alles, was vorher mal besprochen wurde, alle Vereinbarungen, scheint völlig null und nichtig zu sein. Und der ist völlig frustriert, hört von den anderen, Jesus soll auferstanden sein, und denkt sich, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich werde es nicht glauben, wenn ich nicht seine Wundmale sehe. Und dann kommt Jesus in den Raum rein, zeigt ihm seine Hände und sagt, Thomas, leg deine Hände rein. Und Thomas ist überzeugt. Ja? Man hätte ja sagen können, hör mal, das geht aber gar nicht. Thomas, überleg mal. So kannst du doch nicht über Jesus reden. Ja? Aber es war eigentlich, er war frustriert, aber da war auch ein sehnsüchtiger Wunsch, irgendwie ein Zeichen von Gott zu bekommen. Und an der Stelle war es okay. Und hier in dieser Geschichte selbst ist es ja so, dass Gott selbst den Ahas auffordert, ihn um ein Zeichen zu bitten. Ja? Er sagt zu Ahas, forder mich heraus. Ich will dir zeigen, dass ich das, was ich hier sage, dass ich das wirklich ernst meine. Ja? Und mich hat das persönlich selbst angesprochen. Also die Geschichte hat auch eine persönliche Geschichte mit mir so in den letzten Tagen, mit der ich auch noch nicht fertig bin. Aber was an dem Punkt schon mal deutlich wird, es gibt halt besondere Situationen im Leben von Menschen, wo Gott uns besonders herausfordert, wo Gott unseren Glauben auch auf eine besondere Art und Weise herausfordert, wo es nicht so das tägliche Einerlei ist, sondern wo es manchmal einfach um Sekt oder Selters geht. Wie beim Fußballspiel. Du hast 90 Minuten Zeit, um die Tore zu schießen. Danach ist der Schlusspfiff fertig. Und hier ging es um eine entscheidende Sache, um einen Wendepunkt auch im Leben von Ahas und auch des Volkes. Und deswegen diese Herausforderung. Warum macht Gott sowas in unserem Leben? Er macht es, um uns zu ärgern, sondern um uns zu fördern. Ja, Gott ist wie ein Trainer. Der möchte, dass wir den nächsten Level erreichen, um es mal so auszudrücken. Ja, dass wir unseren Schritt einfach weitersetzen können, als es bisher geschehen ist. Er möchte, dass wir anfangen, mehr und mehr in dem zu leben, was er für uns vorbereitet hat. Und da sind wir ja alle in unterschiedlichen Situationen. Aber Gott hat dir Wünsche, Träume aufs Herz gelegt. Manche wird er dir wahrscheinlich noch geben. Die kennst du noch gar nicht. Und Gott möchte, dass wir da reinkommen, weil er da einen Plan mit hat. Und Gott weiß genau, was er dir geben kann. Und damit wir da reinkommen und das nicht verpassen, nicht verpennen, fordert er uns manchmal heraus und führt uns in Situationen hinein, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Unseren Glauben Gott gegenüber auszudrücken. Selbst wenn das noch so unwahrscheinlich ist. Das ist das, was er manchmal tut. Und da gibt es unterschiedliche Situationen, wo wir manchmal vor Entscheidungen stehen. Ja, es können Konflikte sein, wo wir uns fragen, wie gehe ich jetzt mit diesem Konflikt um? Es kann der Umgang mit eigenen Fehlern sein. Wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Es können Zweifel sein, Fragen. Ja, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinem Frust um? Hau ich jetzt in den Sack und ist alles egal und so, was man da alles so denken kann, ja. Oder nehme ich Gott mit ins Boot in solchen Situationen? Und mir geht es manchmal so, dass gerade so die Situation, wo man vielleicht gefrustet ist, wo man Zweifel hat oder was weiß ich, dass das manchmal entscheidende Punkte sind, wo Gott uns auf den Zahn fühlt, ja. Wo er unseren Glauben herausfordert, wo es dann manchmal auch hilfreich sein kann, Gott um ein Zeichen zu bitten, ja, um seine Bestätigung. Aber die Frage bleibt letzten Endes, nehmen wir Gott mit ins Boot oder lassen wir ihn hinter uns stehen und laufen alleine weiter? Und solche Punkte sind manchmal echt Wendepunkte in unserem Leben, wo es darum geht, zu gucken, wird sich die ganze Geschichte mit Gott weiterentwickeln oder nicht. Und ich möchte uns ermutigen, solche Punkte nicht zu verpassen. Und um das mal ins Gleichgewicht zu setzen, es geht nicht immer nur so um einzelne Punkte, Tage, wo sich solche Sachen abspielen, es geht manchmal um Lebensphasen. Ja. Aber wirklich zu merken, wo ist Gott jetzt dran, was will er mit mir machen, welche Herausforderungen liegt da drin, und ich möchte uns ermutigen, da auf den Heiligen Geist zu hören und das wahrzunehmen. Man kann das manchmal, gerade wenn es mit Konflikten oder wenn es mit Frust oder solchen Geschichten zu tun hat, kann man das überhören. Aber unsere Reaktion in solchen Situationen ist entscheidend, denn es gibt Situationen, in denen Gott müde ist. Gott ist manchmal müde. Und zwar von unseren religiösen Entschuldigungen. Der Ahas verpasst die Chance. Der kriegt es an der Stelle nicht hin. Er sagt, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Ganz ehrlich, es hört sich doch richtig gut an, oder? Ich finde, es hört sich sehr demütig an. Also, ich wüsste nicht, ob ich im ersten Moment immer sagen würde, ja, ist jetzt falsch, so lass ich mal stehen. Ne? Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber was Gott ihm dann sagt, ist genau das. Genau, Vers 13. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden. Also der Jesaja sagt das dann zu dem Ahas. Und ich kenne von Jesus ähnliche Aussagen, ja, wo Jesus dabei ist, seine Jünger zu schulen, zu trainieren, mehrere Jahre mit ihnen unterwegs, und dann sendet er sie aus und sie sollen andere Menschen, für andere Menschen beten, sie von finsteren Mächten auch befreien und solche Geschichten. Und dann gibt es eine Situation, wo sie es nicht hinkriegen. Und dann kommt der Vater des Jungen, für den gebetet werden sollte, oder für den gebetet wurde. Er kommt zu Jesus und sagt, bitte hilf mir, deine Jünger haben es nicht geschafft. Ja? Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Es ist für mich so eine ähnliche Aussage wie das, was der Jesaja hier macht. Gott ist manchmal müde von unseren inneren Entschuldigung. Ja, es ist nicht dieselbe Situation hier. Aber Gott kennt ja unser Herz. Und der Punkt ist der, dass Ahas wahrscheinlich schon einen ganz anderen Plan in seinem Herzen hat. Denn was der Ahas, so fromm er hier antwortet, was der eigentlich macht, ist, er sucht dann letzten Endes bei dem assyrischen König Hilfe. 2. Könige 16 kann man das nachlesen. Bei Gott sucht er irgendwie nicht so wirklich Hilfe. Und fängt an, einen völlig anderen Weg zu gehen, ein völlig anderes Spiel zu spielen, was immer noch irgendwie einen religiösen Touch hat, aber in die völlig falsche Richtung geht. Komme ich gleich noch ganz kurz zu. Das heißt, so fromm der Ahas hier eigentlich antwortet, eigentlich durchschaut Gott sein Herz. Ja, er weiß, was der Ahas in seinem Herzen hat. Und deswegen antwortet der Prophet an der Stelle auch so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde von mir durchaus behaupten, dass ich zwar gewillt bin zu glauben und auch immer wieder bereit bin dazu, aber auch echt meine Hindernisse in meinem Herzen habe. Ja? Und da einfach mal die Frage so in den Raum gestellt, welche Argumente haben wir, damit wir das nicht glauben müssen, was Gott uns eigentlich vor die Füße legt, was Gott uns eigentlich zuspricht, damit wir seine Geschenke nicht annehmen müssen, ja? Ich glaube, dass wir uns manchmal die Bibel schon so zurechtdrehen, dass Gott dabei echt relativiert wird und dann die Herausforderung auch nicht mehr so groß ist. Oftmals halten wir uns einfach für unwürdig, Gottes Geschenke anzunehmen. Ja? Je nachdem, wie man so gestrickt ist. Oder wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass er uns meint. Und das ist ja auch alles okay. Ja, wenn das aber uns ständig davon abhält, das anzunehmen, was Gott für uns haben will, dann wird es zum Problem. Und deswegen finde ich diese Aussage von dem Jesaja echt nicht schlecht, dass es Situationen gibt, in denen Gott echt müde ist von unseren Entschuldigungen. Das heißt nicht, dass er uns links liegen lässt, Aber manchmal denke ich, dass er da oben sitzt und denkt, nee, nicht schon wieder, bitte, wie oft soll ich es dir noch erklären? Ja, ich meine, so lieb er uns hat, aber, ne, und all die ganzen Verheißungen von Liebe und Gnade und was weiß ich, aber gleichzeitig ist er manchmal müde, glaube ich. Ich finde es wichtig, dass wir uns herausfordern lassen von Gott, auch in unseren Entschuldigungen. Dass wir nicht bei unseren Entschuldigungen, bei unseren Gedanken, bei unseren Bewertungen bleiben, sondern dass Gott die Chance bekommt, seine Gedanken wirklich in unser Leben reinzusprechen, damit wir seine Herausforderungen annehmen und in das hineinkommen, was Gott für uns geplant hat. Und lasst uns einfach mal checken, welche Gedanken uns abhalten. Dass wir da mal wirklich in unser Herz reinhören und uns fragen so, was hält mich davon ab, diese oder jene oder was weiß ich auch immer Aussage von Gott wirklich anzunehmen? Vielleicht ein Zuspruch, den Gott mir gegeben hat. Vielleicht ein Versprechen, was auch in der Bibel drin steht. So, was hält uns davon ab, das wirklich anzunehmen und zu sagen, danke, ich glaube, dass du das tun willst. Selbst wenn ich das jetzt noch nicht sehe. Aber ich glaube, dass du da dran bist. Das fängt bei der Vergebung an, dieses ganze Thema. Ja? Dass Gott uns vergeben will. Wie viele Menschen können Gottes Vergebung nicht annehmen, weil sie sich zum Beispiel für unwürdig halten? Ich kann das nicht annehmen. So, ich bin noch zu schlecht. Ja, stimmt. Deswegen will Gott dir vergeben. Das ist genau der Grund, warum Gott dir vergeben will. Und in unserer Gesellschaft, wir sind total leistungsorientiert. Ja, wir haben dann oft eher unbewusst immer das Gefühl, wir müssen eigentlich noch ein bisschen mehr tun, damit wir uns diese Vergebung auch wirklich verdient haben. Wenn du das geschafft hast, dann bist du ganz weit weg von Gott. Wenn du es geschafft hast, dir Gottes Vergebung zu verdienen, dann bist du sowas von selbstgerecht unterwegs wahrscheinlich, dass du das vergessen kannst mit der Vergebung, weil die brauchst du dann nicht mehr, weil du hast es ja selber geschafft. Aber ich verspreche dir, du wirst es nicht schaffen. Ja, deswegen ist Jesus Mensch geworden, damit er uns vergeben kann. Also, lasst uns einfach mal unser Herz checken. Was ist da in uns, was uns davon abhält, wirklich Gottes Geschenke anzunehmen? Denn wir wollen doch, dass Gott seine Geschichte mit uns schreibt und nicht ohne uns. Aber, und das beschreibt diese Geschichte, es gibt Situationen, in denen Gott seine Geschichte ohne uns Menschen weiterschreibt. Und hier, in dieser Geschichte ist es so, dass Ahas sagt, ey, ich klinke mich aus, ich kann das nicht. Ja? Ich will kein Zeichen von dir fordern, will ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann lesen wir diese Verheißung ab Vers 14. Also wenn ihr schon, wenn du Ahas nicht um ein Zeichen bittest, dann ist es jetzt folgendermaßen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Für gut sozialisierte Christen tritt hier der Reflex ein, dass wir sofort an die Geburt Jesu denken. Da will ich mal kurz auf die Bremse treten für 2 Minuten und sagen, ja, aber nicht nur. Weil das, was der Prophet da verheißen hat, hat sich auch zu Lebzeiten von Ahas erfüllt. Und das ist manchmal so, dass du Gottes Verheißung im Doppelpack bekommst oder wo sich Dinge einfach in unterschiedlicher Weise erfüllen können und nicht nur auf die oder jene Art und Weise. Und zunächst ging es hier um eine Geschichte, die wirklich noch zu Lebzeiten von Ahas stattfinden sollte. Denn, da steht ja weiter, Dickmilch und Wildhonig wird er essen, so klein geschrieben, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Ja, Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Die Hebräer haben oft sehr, sehr bildlich gedacht. Und was eigentlich der Prophet damit sagen wollte, ist, hey, die erste Bedeutung dieses Verses ist für euch Israel, für euch Judäa hier. Ihr werdet eine Gnadenzeit erleben, selbst wenn die da jetzt Stress machen an euren Grenzen und ihre Zähne fletschen und euch bedrohen, euch Angst machen. Ihr werdet nicht erleben, dass die euch überfallen, sondern ihr werdet Frieden haben. Es wird eine Gnaden, eine Friedenszeit geben für euch. Und diese zwei Typen, die wird es dann irgendwann nicht mehr geben, und zwar in einer Zeit von 3 Jahren. Warum innerhalb von 3 Jahren? Weil hier davon die Rede ist, dass ein Junge geboren wird. Ja, und das kann man jetzt mal kollektiv auf das Volk Juda beziehen. Schwangerschaft dauert 9 Monate. Dann muss das Kind irgendwie so groß werden, dass es so halbwegs anfangen kann zu denken, was, wo davon ausgegangen wurde, dass das mit dem Spracherwerb auch anfängt. Das ist jetzt alles erziehungswissenschaftlich nicht voll untermauert, aber das ist so, steckt dahinter, ja. Und dann mit 2 Jahren so, ne, fangen die Kinder an zu babbeln. Und das ist damit gemeint, wenn hier steht, dieser Junge, der da geboren wird, oder diese vielen Kinder, die noch geboren werden, werden Dickmilch und Honig, Wildhonig essen, bis sie verstehen, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. So. Das ist sehr bildhaft ausgedrückt, eine Zeitspanne von ungefähr 3 Jahren. Und genau in dieser Zeitspanne waren die 2 Könige, die Feinde, beseitigt. Die waren nicht mehr da. Und das war das Zeichen, was Gott dem Ahas gegeben hat, wo er gesagt hat, das wird passieren. Ob du das jetzt willst oder nicht, ob du dir das wünschst oder nicht, ist da völlig egal, aber ich werde es tun. Einfach um zu zeigen, dass ich für euch bin, dass ich nicht gegen euch bin, sondern dass ich alles tun werde, um euch zu erretten. Ich werde immer wieder gucken, euch zu erlösen. Aber die Geschichte geht dann auch so weiter, dass er schon sagt, okay, es wird auch irgendwann anders laufen, ja, wo ich diesen Segen zurückziehen werde. Aber darauf will ich jetzt nicht so sehr eingehen. Und der Ahas erlebt es. Aber letzten Endes hat er nichts davon. Weil er innerlich einen anderen Weg eingeschlagen hat. Weil der anders unterwegs ist. Er treibt ein religiöses doppeltes Spiel. Das kann man, wie gesagt, in 2. Könige 16 nachlesen. Er kniet sich auf der einen Seite vor dem Altar Gottes wieder, aber auf der anderen Seite holt er sich Götzenaltäre rein und stellt die eigentlich dahin, wo Gottes Altar stehen sollte, und fängt an, auf 2 Hochzeiten zu tanzen. Was ihn an der Stelle als ein König von Gott auch gewollt in dieser Geschichte disqualifiziert. So, das ist die eine Bedeutung, aber die andere Bedeutung ist auch wirklich, dass es hier und dann Jahrhunderte später um die Geburt von Jesus geht. Ja. Wo Gott durch so eine Prophetie schon ankündigt, hey, da wird mal einer kommen. Der wird wirklich Gottes Segen in diese Welt bringen. Und mit diesem Jesus werde ich meine Geschichte weiterschreiben. Ahas ist ein Beispiel dafür, dass Gott seine Geschichte weiterschreibt, ohne dass die Menschen mitmachen. Aber diesen Jesus sendet er in die Welt, um seine Geschichte mit diesem Menschen Jesus weiterzuschreiben. Und deswegen wird es dann auch im Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 23 zitiert. So ziemlich wörtlich, genau. Ja. Und wer an diesen Jesus glaubt, der wird Erlösung erleben. Der Punkt ist der, Gott schreibt seine Geschichte weiter, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Und es gibt Situationen, in denen er seine Geschichte ohne uns weiterschreibt. Aber die Frage ist, gibt es diesen Gott wirklich, der mit uns seine Geschichte weiterschreiben will? Wie soll ich das glauben? Bin ich Teil von seiner Geschichte? Und an der Stelle möchte ich einfach auf diese Zeichen eingehen. Es gibt genügend Zeichen dafür, dass Gott seine Geschichte mit dir weiterschreiben will. Mit dir, mit dir, mit dir, mit uns allen, mit vielen anderen Christen und noch Nicht-Christen. Ja, Gott will seine Geschichte weiterschreiben. Die Frage ist, wie stehen wir dazu? Und er hat viele Zeichen gegeben, dass er das wirklich ernst meint, dass er das wirklich will. Angefangen bei der Geburt von Jesus. Jesus ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, ich will mit Menschen meine Gemeinde, mein Reich bauen. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Unter anderem deswegen. Ein weiteres Zeichen ist, dass er für uns gestorben ist und alle unsere Schuld, alle unsere Last mit ins Grab genommen hat, damit wir merken, dieser Gott will mit uns wirklich was machen, was wir selbst nicht auf die Kette kriegen. Die Auferstehung ist ein nächstes Zeichen. Es sind die wichtigsten Zeichen, die Gott uns gibt. Ja, wodurch die Auferstehung deutlich wird, hey, die Macht der Sünde ist besiegt. Ich bin nicht ein Sklave davon, egal was mich innerlich so treibt, was mich bewegt, was mich motiviert, welche Haltung ich in mir habe, die ich manchmal selbst zum Kotzen finde. Aber ich bin nicht gefangen davon, wenn Jesus in mein Leben reinkommt, weil durch die Auferstehung wird sichtbar, er hat es besiegt. Er hat mich davon freigemacht und er kann es tun. Und durch die Kirchengeschichte hindurch sehen wir so viele Zeichen, dass Gott es ernst meint. Er will mit Menschen seine Geschichte weiterschreiben. Und ob er seine Geschichte mit dir weiterschreibt, das hängt von deiner Antwort ab. Er wird dich nicht dazu zwingen. Er wird mich nicht dazu zwingen. Er wird keinen von uns dazu zwingen. Aber wir sind schon auch verantwortlich für unsere Entscheidung. Aber Fakt ist, Gott will sie mit dir schreiben. Das ist echt sein Herz. Also, es gibt Situationen, in denen Gott unseren Glauben besonders herausfordert. Das ist die eine Wahrheit. Wird in dieser Geschichte deutlich. Es gibt Situationen, in denen Gott unsere Entschuldigung nicht mehr hören möchte. Ja, wo er da müde von ist. Und es gibt Situationen, in denen Gott seine Geschichte weiterschreibt. Mit uns oder ohne uns. Und an der Stelle liegt der Ball jetzt bei uns, ja, wo es darum geht, für unser Leben zu entscheiden, sage ich Ja dazu oder sage ich nicht Ja dazu? Bin ich zurückhaltend und sage, nee, du Gott, also ich will jetzt kein Zeichen von dir fordern, das kann ich gar nicht, das weiß ich nicht, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Die Frage ist, lasse ich mich herausfordern von Gott oder zieh ich mich zurück? Und ich möchte uns total ermutigen, wenn wir an solchen Punkten sind, heute oder in den letzten Wochen oder in den letzten Jahren, ja, wo wir merken, Gott fordert uns irgendwie heraus, dass wir da nicht zurückstecken, sondern dass wir uns herausfordern lassen und diesen Schritt tun. Ja, wenn du das wirklich tun willst, dann will ich mich darauf einlassen. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Ich habe keine Ahnung, wie du das bewerkstelligen willst. Aber ich bin bereit, mich auf diese Reise mitnehmen zu lassen. Ich glaube, dass es echt gut ist, sich von Gott herausfordern zu lassen. Weil Gott wird uns nicht ärgern. Gott hat einen guten Plan für uns. Für jeden Einzelnen von uns, für uns als Gemeinde. Für die Menschen, die Gott durch diese Gemeinde auch mit seiner Liebe erreichen will. Darum geht's auch immer. Das große Bild sehen. Gott ist da nicht am Ende. Und vielleicht hast du den Eindruck, dass du schon viele Wendepunkte und Herausforderungen in deinem Leben verpasst hast. Genau deswegen ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Um dann mit seinem Bus nochmal wieder vorbeizukommen an der Haltestelle, wo du stehst, und dich mitten zu nehmen. Damit du da nicht im Regen stehen bleibst, wie bestellt und nicht abgeholt, sondern dass du wirklich einsteigen kannst in Gottes Reisebus, damit du mit ihm unterwegs sein kannst. Er ist jemand, der vergibt. Ich möchte beten. Vater, ich möchte danken, dass du uns echt lieb hast und dass du uns, weil du uns liebst, herausforderst. Danke für Herausforderungen in unserem Leben. Danke, dass du da mit drin bist und dass du es nicht tust, um uns zu ärgern, sondern um unser Herz beweglich zu machen, um uns ja zu stärken, um uns zu weiten, um uns freizusetzen. Danke, Herr. Danke, dass du unseren Glauben herausforderst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mehr und mehr entdecken lässt, was du vorhast mit jedem Einzelnen von uns und wie du mit uns umgehst. Danke, Vater. Amen. Einen Gedanken habe ich noch. Der ist jetzt ein bisschen persönlich. Fällt mir gerade erst beim Beten ein. Ich habe mal irgendwann festgestellt, innerhalb der letzten 2 Jahre, dass mein Vater jemand war, der mich nicht so sehr herausgefordert hat. Eigentlich habe ich die Herausforderung gesucht. Aber ich habe keine gefunden zu Hause. Also bis auf den Bereich, wo ich dann musikalisch unterwegs war und meine Eltern mich dann auch total gefördert haben. Ja, fordern und fördern hängt immer so eng zusammen. Aber es gab andere Bereiche, wo mein Vater mich eigentlich selten gefordert hat, wirklich herausgefordert hat. Und wenn ich mir meine Lebensgeschichte so angucke, dann läuft es manchmal so ab, dass ich richtig manchmal so ein Turbo in mir habe, gewisse Dinge zu wagen und mich auch dazu zu entscheiden, gewisse Glaubensschritte zu tun oder wie auch immer. Gleichzeitig erlebe ich das manchmal bei mir, dass ich total vorsichtig bin. Sehr vorsichtig, alles durchdenke, abtaste, wie auch immer. So, das sind so die zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Und wenn ich dann erlebt habe, dass ich mit Gott diesen Schritt wirklich gegangen bin, seien es jetzt geistliche Herausforderungen oder menschliche Herausforderungen, oft geht es auch immer so durcheinander, dann habe ich oft gemerkt, dass ich danach, wenn ich diesen Schritt getan habe, meiner eigenen Courage nicht getraut habe. Warum erzähle ich das? Ich erzähle euch das erstens, weil ich sagen will, das ist hier kein religiöser Klumpatsch, den wir uns angucken, sondern das hat was mit unserer Geschichte zu tun, wie du mit solchen Fragen umgehst. Ich erzähle es auch deswegen, um euch zu ermutigen, ehrlich vor euch selbst und ehrlich voreinander zu werden, auch in den Kleingruppen, in denen ihr miteinander redet. Führt keine theologischen Diskussionen über diese Geschichte. Redet über euch. Und zwar jeder über sich selbst und nicht über den anderen. Kleiner Nebeneffekt. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Und mir ist bewusst geworden, dass manche der Schwierigkeiten, die ich in meiner Lebensgeschichte auch als Christ erlebe oder erlebt habe, dadurch zustande gekommen sind, dass ich in meiner Jugend und Kindheit teilweise zu wenig Herausforderungen hatte. Das ist für Erziehung wichtig. Dieser Punkt ist für Erziehung wichtig. Da kommt Pädagogik und Gottes Liebe und sein Plan mit uns kommt da ein bisschen zusammen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir genügend Herausforderungen und dass wir lernen, mit Herausforderungen umzugehen, weil wir sonst in der Gefahr stehen, daran zu scheitern. Ein Petrus, der hatte eine Riesenklappe. Und wenn er drauf ankam, hat er, wie man so schön sagt, den Schwanz eingezogen. Und Jesus ist mit ihm da durchgegangen. Der kannte den Petrus. Der wusste, dass der eine Riesenklappe hatte. Aber der hat ihn da durchgekriegt. Und Petrus hatte auch dann nach Pfingsten immer noch so seine Fehler, kann man nachlesen in den Briefen Apostelgeschichte. Aber er ist mit Gott seinen Weg gegangen. Und ich glaube, dass wir als Christen manchmal deswegen so zaghaft sind. Es gibt auch die anderen, die sind manchmal zu mutig. Ja, die brauchen, da denke ich manchmal, die brauchen ein bisschen mehr Verstand von dem, was Gott so tun will und wie er es tun will. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Christen ist eigentlich eher zu zaghaft. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir Angst haben, in Herausforderungen zu scheitern. Und vielleicht hängt diese Angst schon damit zusammen, dass wir es auch als Kinder und Jugendliche nicht gelernt haben, mit Herausforderungen umzugehen. Ja? Ich finde diesen Punkt auch deswegen in unserer Generation so wichtig, weil wir mit einer jüngeren Generation zu tun haben, die hauptsächlich in einer virtuellen Welt groß wird. Neben Schule, die da ist, die tatsächlich herausfordernder ist als zu meiner Zeit, glaube ich. Ich glaube, dass es heute stressiger ist als zu meiner Zeit. Aber ich glaube, dass diese virtuelle Welt, in der viele Kinder groß werden, nicht dazu geeignet ist, uns fürs Leben fit zu machen. Ich bin da selber drin unterwegs, ja, es geht nicht darum, alles böse, alles schlecht wegschmeißen, sondern es geht darum, damit umzugehen, ja, und zu wissen, wir als Menschen brauchen Herausforderungen, weil das Leben herausfordernd ist und Gott ist jemand, der uns herausfordert. Weil das, was Gott mit uns vorhat, ist herausfordernd. Weil Gott halt ein größerer Gott ist. Und wenn die Herausforderung nur darin liegt, dass Gott etwas tun will, was wir nicht tun können und dass wir einfach nur vertrauen, dass er es tut. Aber auch das hat einen Effekt auf unser Leben. Und wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass diese Geschichte, die ich da habe, mich dazu bringt, manchmal in so einen Schlingerkurs reinzukommen, innerlich. Kriegt vielleicht nicht jeder mit, außer die Leute, die mich dann näher kennen. Aber es hilft schon zu wissen, warum man manchmal so unterwegs ist. Und dann Gott damit reinzunehmen. Das kann echt helfen. Also, seid ehrlich zu euch selbst und vor Gott. Lasst euch herausfordern. Punkt.